Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Die Wehrpflicht oder Dienstpflicht. Gestern noch hat unser Hauptstadtstudio-Korrespondent gesagt, das sei ein typisches Sommerloch-Thema. Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert, der sagt auch, die CDU, die bringt diese Wehrpflicht immer wieder im Sommer auf die Tagesordnung. Diesmal war es allerdings eine SPD-Frau, die Diskussion angestoßen hatte, die Werbeauftragte Eva Högel. Kevin Kühnert, der übrigens selbst Zivildienst gemacht hat, ist heute gegen eine Dienst- oder Wehrpflicht. Warum? Darüber sprechen wir jetzt gleich mit ihm im Podcast zum Update am Dienstag.
Also ich bin vielleicht kein Pazifist, aber bin schon daran interessiert, die Welt zu einem Ort zu machen, an dem künftig weniger Militär nötig ist. Und insofern hatte ich den Eindruck, ich kann in einem zivilen Bereich einen wichtigeren Beitrag leisten.
Außerdem, bei uns ist es ja etwas strenger mit dem Medienrecht in Deutschland. Deswegen seht ihr ja nie was über das Privatleben von Nora Tschirner oder Jan Böhmermann bei den Promi-Magazinen. In den USA und dem UK ist das ein bisschen anders. Die Boulevardpresse haut da viel mehr raus, auch Unwahrheiten. Und bei uns geht es heute um den Fall Johnny Depp gegen die Zeitung The Sun, Theresa.
Denn die hat Johnny Depp als Frauenschläger, also als Wife-Beater beschrieben. Und das lässt er natürlich nicht auf sich sitzen, hat geklagt. Und warum die so frech sind in England und wie dieser Prozess abläuft, darüber sprechen wir heute.
Theresa Nehmer aus dem Update-Team hat da recherchiert. Und mit Hongkong beschäftigen wir uns auch im Update. Nach Einführung des Sicherheitsgesetzes durch die chinesische Zentralregierung haben soziale Medien wie Facebook oder Twitter, aber auch schon Google angekündigt, dass sie nicht mit den Behörden dort zusammenarbeiten werden. Und TikTok stellt den Betrieb in Hongkong sogar komplett ein. Das ist eine chinesische App. Warum macht die das? Das hört ihr auch hier bei uns im Podcast zum Update am 7.7.2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Ab wie vielen Einzelfällen sind es eigentlich keine Einzelfälle mehr? Die Frage scheint zumindest für das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr beantwortet. Seit dem Brandbrief eines Hauptmanns dieser Spezialeinheit wird über die rechten Umtriebe im KSK gesprochen. Eine Teileinheit wurde aufgelöst, die restlichen sind unter Beobachtung. Und mal wieder steht die Bundeswehr im Verdacht, ein Hort rechtsextremer Gesinnung zu sein. Dabei gibt es ja das Ideal des Staatsbürgers in Uniform. Die Bundeswehr, die steht in der Mitte der Gesellschaft, heißt es immer wieder. Dazu müsste die Mitte der Gesellschaft aber auch zur Bundeswehr gehen. Tut sie das denn überhaupt noch? Unser Reporter Timo Nikolas hat versucht, das rauszufinden.
Zum Bund zu gehen, das war ganz klar überhaupt keine Option für mich. Als ich Abi gemacht habe, da gab es die Wehrpflicht noch 9 Monate. Kurz, muss man sagen, war sie da nur noch. Aber das waren schon ganz klar 9 Monate zu viel für mich.
Erster Zug! Alarm! Aufstehen! Alarm!
Das Geschrei da ist aus der relativ bekannten YouTube-Serie Die Rekrutinnen, gemacht von der Bundeswehr. Aber es war nicht nur der ganze Drill, der mich abgeschreckt hat, die Grundausbildung. Zur Bundeswehr zu gehen, war ehrlich gesagt einfach nicht cool, fand ich. Das war bei Alex aber anders.
Ich war halt schon als Jugendlicher, ich weiß nicht, ob das schräg klingt, aber ich war halt immer interessiert an Panzern, Kampfflugzeugen und dergleichen. Und zusätzlich war halt auch einfach so der Gedanke, das ist so eine einmalige Lebensphase. Mit einem Gewehr durch den Wald laufen und Krieg spielen wird man nie wieder danach machen.
Alex Eutin ist, was man sagen könnte, die Mitte der Gesellschaft. Aufgewachsen in einem Vorort von Köln, in einer bürgerlichen Familie, hat Abitur gemacht und dann aber, anders als bei mir und meinen Freunden, ist er zur Bundeswehr. Und zwar nicht, weil er besonders patriotische Gefühle hat, sondern weil es ein Abenteuer war für ihn.
Bei der Bundeswehr habe ich halt wirklich aus sämtlichen Bildungsschichten und mit unterschiedlichen Herkunftsorten Leute kennengelernt. Also es war wirklich ein kompletter Querschnitt der Gesellschaft und ich glaube, jeder Sozialwissenschaftler hätte seine helle Freude daran gehabt.
Seit 2011 ist die Bundeswehr eine Berufsarmee. Sie ist kleiner geworden, gleichzeitig muss sie aber ohne Wehrdienstleistende auskommen. Sorgt das dann dafür, dass dieser Querschnitt verloren geht, also dass die Armee den Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft verliert?
Grundsätzlich kann man sagen, der Austausch zwischen Gesellschaft und Bundeswehr ist quantitativ verringert.
Klaus Naumann ist Militärhistoriker und hat sich Mitte Juni bei den Kollegen von Deutschlandfunk Kultur zu der Frage geäußert.
Wehrpflichtige wurden zu Zehntausenden einberufen. Bei Berufs- und Freiwilligen sind das wesentlich weniger. Also diese Fluktuation ist geringer geworden. Auf der anderen Seite kann man sagen, eine Berufs- und Freiwilligenarmee hat wesentlich höhere Ansprüche und kann sie auch leben an den Professionalismus der Streitkräfte und des Militärs.
Theoretisch kann sich die Bundeswehr ja aussuchen, wen sie einstellt. Praktisch kämpft die Truppe aber seit langem mit Personalmangel. Tausende Stellen sind unbesetzt. Da besteht natürlich die Gefahr, dass man nimmt, was man kriegt. Seit dem Ende der Wehrpflicht muss die Bundeswehr um ihre Rekruten werben. Und macht das unter anderem bei YouTube.
Ich bin Hauptfeldwebel Oliver Bender. 4 Jahre war ich Panzerkommandant auf dem Leopard 2A5.
Die Videos werden sehr gut geklickt. Hunderttausende, manchmal Millionen Aufrufe pro Video. Seit September kommen zudem ein höherer Sold für Soldaten und flexiblere Arbeitszeiten. Das alles soll die Truppe attraktiver machen für die Mitte der Gesellschaft. Bei Alex Eutin hätte das vermutlich trotzdem nichts genutzt.
Also wenn ich jetzt eben die Wahl hätte, zum Beispiel ins Ausland zu gehen, Work and Travel zu machen oder halt ja 6 Monate Wehrdienst ausprobieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich den Wehrdienst ausprobieren würde, weil ich glaube, das ist so eine Sache, zu der kann man sich nur motivieren, wenn halt Zwang dabei ist.
Ist es am Ende also doch die Wehrpflicht, die gegen Extremismus in der Truppe hilft? Bei Deutschlandfunk Kultur sagt der Historiker Sönke Neitze, dass es keine Belege dafür gibt, dass eine Pflicht zum Militärdienst Extremismus verhindert.
Wir haben ja seit der Gründung der Bundeswehr 1955 immer wieder auch spektakuläre Fälle von Rechtsextremismus. Ende der 1990er Jahre, große Debatte, gab es sogar einen Untersuchungsausschuss und damals hatten wir Wehrpflichtige. Und damals stellte man fest, dass nach der Wiedervereinigung der Rechtsextremismus, den es schon immer gab in der Bundeswehr, aber dann verstärkt über die Wehrpflichtigen in die Bundeswehr kam.
Rechtsextremismus in der Bundeswehr ist ein altes Problem, das dringend gelöst werden muss. Da sind sich die Experten einig. Nur wie? Ja, das ist die Preisfrage. Denn am Ende ist eine Bürgerarmee für Bürger abseits der politischen Ränder wohl nur dann attraktiv, wenn diese Armee nicht im Verdacht steht, extreme Tendenzen zu haben. Und dagegen muss die Bundeswehr offenbar noch viel tun.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist gerade mal so 2-3 Jahrzehnte her, da war es ehrlich gesagt noch ganz normal, dass Leute mit 30 erst ins Berufsleben eingestiegen sind. Nach der Schule haben sie ein bisschen rumgetrödelt, dann Zivildienst oder Wehrdienst, dann das super lange Diplomstudium, eventuell zwischendurch Fach gewechselt, Auslandsjahr ohne wirklich viel zu lernen. Heute haben viele mit Mitte 20 bereits Abi, Bachelor, Master in der Tasche, machen schon das 4. Praktikum und arbeiten. Wir wollen weiter über dieses eine Jahr runterkommen sprechen nach der Schule. Runterkommen in Anführungsstrichen, also dieses Zivildienst- oder Wehrdienstjahr, das es mal gab und über dessen Wiedereinführung in Berlin diskutiert wird. Also ein Jahr durchschnaufen nach der Schule, neu orientieren vielleicht auch. Einer, der das gemacht hat, ist JUSO-Vorsitzender und stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender Kevin Kühnert. Hallo, Herr Kühnert.
Hallo Günther, ich grüße Sie.
Wir haben 2 Sachen gemeinsam. Erstens, Sie haben auch in der Jugend, so wie ich, Handball gespielt und Sie waren auch Zivildienstleistender. Warum sind Sie nicht zum Wehrdienst gegangen?
Och, das hat einfach was mit meiner politischen Grundeinstellung zu tun gehabt. Also ich bin vielleicht kein Pazifist, aber bin schon daran interessiert, die Welt zu einem Ort zu machen, an dem künftig weniger Militär nötig ist. Und insofern hatte ich den Eindruck, ich kann in einem zivilen Bereich einen wichtigeren Beitrag leisten. Und mit 1,70 ist man, glaube ich, in den meisten Bereichen der Bundeswehr auch nicht so geeignet aufgehoben.
Jetzt haben wir wieder die Situation, dass wir über den Wehrdienst diskutieren in Deutschland. Ihr Eindruck, bildet die Bundeswehr momentan die gesamte Gesellschaft ab?
Nein, das ist offenkundig nicht der Fall. Das sieht man ja alleine schon an dem Gefälle zwischen Männern und Frauen in der Bundeswehr. Beim Faktor Vielfalt ist ein bisschen was passiert in den letzten Jahren, aber bei weitem nicht so viel. Die Frage ist eben nur, kann ich das dadurch kaschieren, dass ich junge Menschen dazu verpflichte, dort für ein paar Monate mitzumachen? Das sorgt ja nicht wirklich für Vielfalt in der Organisation, wenn Menschen nicht aus einem eigenen Antrieb, sondern aus Zwang dort dazukommen. Ich finde, die Bundeswehr hat eher die Aufgabe, wie alle öffentlichen Strukturen, sich die Frage zu stellen, warum schreckt unsere Kultur, die wir hier pflegen, eigentlich so viele ab davon, sich freiwillig bei uns zu melden. Es wird ja heute niemand daran gehindert, zur Bundeswehr zu gehen. Jeder kann dort Dienst leisten, aber viele schließen das für sich eben aus, weil sie dort ein Umfeld und eine Atmosphäre vermuten, in der sie sich nicht wohlfühlen, vielleicht auch Diskriminierung erleben müssen. Und da hat sich die Bundeswehr in Teilen einen Ruf erarbeitet, der ihr vorauseilt.
Wenn Sie sagen, viele Leute vermuten, dass dort eine gewisse Kultur herrscht, die man selber nicht möchte, vielleicht für sein Leben. Woher kommt das? Liegt das vielleicht auch an der Werbung, die wir überall sehen? Sieht ja schon so ein bisschen nach, hey, wir sind Abenteurer, wir stehen zusammen als Gruppe. Und also mich spricht es nicht an. Es spricht ja schon ein Typ Mensch an, oder nicht?
Ja, na klar. Also wer jetzt eher antiautoritär gepolt ist und nicht so viel damit anfangen kann, Befehle entgegenzunehmen, ist dort wahrscheinlich in seiner ganzen Persönlichkeitsstruktur auch einfach falsch aufgehoben. Und da muss man das, glaube ich, auch respektieren, weil machen wir uns nichts vor. Eine Bundeswehr, die ohne eine Form von Befehlsgewalt auskommt, die ist ja utopisch. Man kann ja Militär nicht in Form eines Stuhlkreises organisieren.
Ja gut, aber in der Ansprache könnte es ja, also zumindest das Bundesverteidigungsministerium, könnte ja andere Werbung schalten auf diesen Plakaten, sodass mehr Leute angesprochen werden, dass die Vielfalt größer wird.
Ja, ich frage mich zum Beispiel, warum nicht viel stärker damit Werbung gemacht wird, dass gerade im Bereich des Spitzensports es ja die Möglichkeit gibt, über die Bundeswehr auch Unterstützung zu erfahren. Also der Punkt, irgendwie sich körperlich fit zu halten oder fitter zu werden, ist ja durchaus was, was in einer Optimierungsgesellschaft, in der wir leben, vielleicht für viele ganz interessant ist, dass man dafür nicht mehr ins Fitnessstudio muss, sondern das quasi nebenbei bei der Aufgabe, die man erledigt, mitbekommt. Während natürlich diese Vervideospielung, die da in manchen Werbungen stattfindet, mit Informationsständen auf der Gamescom und was wir da alles in der Vergangenheit gesehen haben, für viele auch einfach abschreckend ist, weil die halt sagen, am Ende reden wir immer noch über eine Institution, die im Ernstfall in den Krieg ziehen muss, auch wenn wir das alle nicht hoffen. Und dass das so ein bisschen spielerisch als Jux und Dollerei dargestellt wird, habe ich zumindest als eine gewisse Unernsthaftigkeit wahrgenommen, die ich nicht sympathisch fand.
Jetzt habe ich Sie in einem Video gesehen, da sprechen Sie über den Druck und die Geschwindigkeit im Bildungssystem, also schnell raus aus der Schule, vielleicht ab ins Studium, schnell Bachelor, Master machen und mit Anfang 20 schon arbeiten gehen, um in der Maschine drin zu sein. Wäre nicht dann doch ein Dienstjahr für alle eine faire Chance, nach der Schule nochmal durchzuatmen, bevor sich das Hamsterrad weiterdreht?
Ich muss ja nicht eine Beschäftigung neben dem Hamsterrad aufstellen. Ich kann mich auch einfach fragen, ob das Hamsterrad mal ein bisschen langsamer laufen kann. Es ist ja bemerkenswert, dass die Vorschläge für so eine Dienstpflicht jetzt genau aus einer Partei, nämlich der CDU, kommen, die jahrelang mit dafür eingetreten ist, dass das Hamsterrad schneller wurde. Mit Turbo-Abitur, mit Bachelor-Master-System und allen Restriktionen, die damit auch einhergehen. Gleichzeitig aber kein elternunabhängiges BAföG, was beispielsweise besteht, auch eine Mindestvergütung für Auszubildende, mussten wir der Union abbringen. Das heißt, die Jugendlichen, die über Jahre darauf getriezt wurden, immer schneller, höher, weiter und zackig auf den Arbeitsmarkt zu kommen, denen wird jetzt von Älteren zugerufen, zum Teil zumindest, tut doch auch mal was für die Gesellschaft. Und ich finde das ganz schön hochnäsig, muss ich sagen, weil wenn ich junge Menschen bis spät in den Nachmittag in der Schule behalte und ihnen zurufe, du musst schnell das Studium durch, sonst musst du einen Kredit aufnehmen oder wirst rausgeworfen, dann verhindere ich ja genau diese Aktivität. Also wer das Leben so schnell beschleunigt von jungen Menschen, der schafft am Ende, wenn man so möchte, quasi den Bedarf, den er jetzt selber anmeldet, nämlich so ein Dienstjahr zu machen. Und da liegt wiederum der Verdacht nahe, dass vor allem fehlende Zivilkapazitäten im Pflegesystem ausgeglichen werden oder eben eine grassierende Debatte über extremistische Tendenzen in der Bundeswehr ausgeglichen werden soll. Und ich finde, junge Menschen sind keine Versuchskaninchen, um gesellschaftliche Missstände ausgleichen zu können, sondern wenn, muss die Motivation aus ihnen selbst herauskommen.
Herr Kühnert, ich habe gerade rausgehört, dass Sie aber Ihren Zivildienst ganz gerne gemacht haben. Ja. Und damals hatten wir mehr Vielfalt, sowohl in der Bundeswehr als auch jetzt bei den Freiwilligendiensten. Machen Sie sich nicht ein bisschen leicht zu sagen, ja, wir würden gerne mehr Vielfalt haben, aber es gibt ja keinen Vorschlag, wie wir das schaffen?
Na, aber ich habe schon auch noch erlebt, ich stand ja im Kreiswehrersatzamt bei der Musterung. Und natürlich gehörte ich zu den Jahrgängen, die gemerkt haben, wenn man sich auch nur ein bisschen Mühe gegeben hat, dann wurde man selbstverständlich ausgemustert. Also wer Mitte, Ende der 2000er Jahre nicht mehr zur Bundeswehr wollte, der ist da auch nicht hingekommen. Und das ist ja letztlich Kern dessen, womit wir es heute auch zu tun haben. Wir haben eine politische Partei, die Union, CDU und CSU, die haben vor allem einen internen Konflikt, weil Teile von deren Mitgliedschaft es nie überwunden haben, dass diese große bundesrepublikanische Errungenschaft einer Wehrpflicht ausgesetzt worden ist. Und ich habe das Gefühl, die Gesellschaft ist schon viel weiter, nur die Union doktort dort immer noch an einer Wunde in ihrer Parteiprogrammatik rum. Und man kann sich jetzt mit so einer Debatte natürlich die nächsten Proteste wie bei Artikel 13 oder anderem schaffen, indem man der jungen Generation vor den Kopf stößt und gar nicht mit ihr redet, sondern über sie redet. Und das ist ja das, was im Moment stattfindet. Es werden Behauptungen aufgestellt, junge Leute wollen sich nicht engagieren oder tun das zu wenig und jetzt müssen sie zu ihrem Glück zwingen. Und nicht den Eindruck, dass Kramp-Karrenbauer und andere mal mit Vertretern der jungen Generation geredet haben, was eigentlich Hinderungsgründe sind, sowohl dafür zum Bund zu gehen, als auch in Freiwilligendienste reinzugehen. Und das würde ich sehr empfehlen, wäre jetzt der angemessene erste Schritt, bevor man das wieder im Deutschen Bundestag hoch und runter debattiert.
Kevin Kühnert, JUSO-Vorsitzender und stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD über die Dienst- oder Wehrpflicht hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Frauenschläger, also Wife-Beater. Genau so hat die britische Boulevardzeitung The Sun den Schauspieler Johnny Depp in einem Artikel von 2018 bezeichnet. Hintergrund ist der ewige Rechtsstreit zwischen ihm und seiner Ex-Frau Amber Heard. Sie wirft ihm ja vor, dass er in der Ehe ihr gegenüber auch gewalttätig geworden sei. Johnny Depp wehrt sich gegen diese Bezeichnung und hat den Herausgeber der Sun, die News Group Newspaper, wegen Verleumdung verklagt. Und heute ist der Prozess in London gestartet. Warum dieser Prozess etwas Besonderes ist, darüber spreche ich jetzt mit Theresa Nehm aus unserem Deutschlandfunk Nova Team. Theresa, also die Sun ist ja berühmt-berüchtigt dafür, dass sie einfach Auflage machen will, egal mit welchen Mitteln. Warum sticht dieser Fall trotzdem raus?
Also zum Vergleich, es gibt einige Beispiele, wo die Kläger sich außergerichtlich mit dem Verlag dann geeinigt haben. Also Elton John zum Beispiel, da hat die Sun mehrmals Lügen verbreitet, dass er sich Sex erkauft hätte mit Männern oder auch, richtig absurd, dass er die Stimmbänder des Hundes seines Bodyguards habe entfernen lassen, operativ. Also ganz komische, krude Geschichten und die konnten sich dann aber außergerichtlich einigen. Auch Queen Elizabeth II. Hatte auch schon Knatsch mit der Sun, auch da haben die sich außergerichtlich geeinigt. Nur Johnny Depp, der hat das ausgeschlagen, er wollte den Prozess, er ist auch heute vor Gericht erschienen, persönlich, so wie auch seine Ex-Frau Amber Heard, die für die News Group Newspaper als Zeugin geladen ist. Und es werden auch noch die Ex-Partnerin von Johnny Depp für Depp allerdings aussagen, also Vanessa Paradis und Winona Ryder, die sind dann über Videokonferenz als Zeuginnen zugeschaltet. Also es ist ein sehr prominent besetzter Prozess, der jetzt 3 Wochen dauern soll.
Und damit schon was Besonderes. Wir kennen das ja in Deutschland, dass im Fall einer Beleidigung zum Beispiel der Presserat eingeschaltet wird, wenn das in irgendeiner Zeitung oder im Fernsehen oder im Radio passiert. Dann wird eine Rüge ausgesprochen. Wie ist das in England?
Das ist da ehrlich gesagt ziemlich ähnlich. Auch da gibt es ein Organ, das darauf achten soll, dass die Presse richtig berichtet und dass die Persönlichkeitsrechte nicht verletzt werden. Nur ist der Konkurrenzkampf in England viel größer als in Deutschland, sagt die Buchautorin Alexandra Borchardt. Sie hat am Reuters Institute for a Study of Journalism an der Uni in Oxford gearbeitet.
Vor allen Dingen gibt es viel mehr Boulevardzeitungen, die sich auch herzhafte Konkurrenz machen, auch wirklich an beiden Seiten des politischen Spektrums. Da kann sich jeder bedienen und klar, die Boulevardpresse ist da sehr viel krawalliger und die Presse in Großbritannien ist insgesamt sehr viel polarisierter als in Deutschland, also auch was das politische Spektrum angeht.
Ja, und deswegen gibt es in der britischen Boulevardpresse eben sehr reißerische Überschriften, häufig mit Wortwitzen, die dann ja auch beleidigend sein können oder jemanden in Verruf bringen, um eben herauszustechen. Und was auch noch dazu kommt, in England gibt es kein Abo-System. Da wird noch ganz altmodisch die Zeitschrift am Kiosk gekauft.
Spielen wir das mal für uns durch. Wäre das in Deutschland denkbar, dass eine große Boulevardzeitung Johnny Depp als Frauenschläger bezeichnet und er hier vor Gericht zieht?
Also denkbar wäre das natürlich, ja. Aber in Deutschland sind die Zeitungsmacher etwas vorsichtiger als in England, sagt Alexandra Borchardt.
In Deutschland hat die Klagefreudigkeit gegen Medien sehr, sehr stark zugenommen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass sich manche Kanzleien nahezu darauf spezialisiert haben, gegen Medienhäuser vorzugehen. Und das nimmt ganz schön viel Energie in Anspruch, Energie weg in den Chefredaktionen deutscher Medienhäuser, diese Klagen abzuwehren oder zumindest erstmal diese Ansinnen zu prüfen.
Ja, da überlegen deutsche Medienmacher dann vielleicht doch einmal mehr, ob man die Klage in Kauf nimmt für die reißerische Überschrift, ja, dann oder eben doch nicht.
Und welche Rolle spielt die Yellow Press, also die Boulevardpresse in England?
Die ist wahnsinnig wichtig da, weil sie eben die verschiedenen politischen Lager anspricht und wirklich für jeden und für jede Meinung, was dabei ist, für die Labour-Partei-Anhänger, aber auch für die Tories. Also The Sun ist ein Blatt, das die konservativen Tories unterstützt. Sie haben auch den Brexit zum Beispiel befürwortet. Und obwohl das Blatt weniger Zeitungen verkauft als früher durch die Digitalisierung, wie halt fast jedes Printmedium, ist es immer noch eines der auflagenstärksten Printmedien in England. Und daran sieht man also, sie fahren ganz gut mit ihrer Methode, mit den skandalösen Überschriften und den reißerischen Geschichten.
Theresa Nehm aus dem Update-Team über den Prozess Johnny Depp gegen The Sun. Der ist heute losgegangen, soll 3 Wochen dauern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ausländische Studierende in den USA, die könnten ab dem Wintersemester gezwungen sein, das Land zu verlassen, und zwar in Richtung Heimat. So erklärt es die US-Einwanderungsbehörde. Das soll für alle gelten, deren Studium wegen Corona gerade nur aus Online-Kursen besteht. Wie bei uns haben die Unis ihre Kurse im März auf Online-Veranstaltungen umgestellt, auch in den USA. Jan Bösche ist für uns in Washington. Jan, wen betrifft das dann genau?
Ja, es betrifft ganz genau alle die Studenten, die ein F1-Visum haben oder auch Auszubildende, die ein M1-Visum haben und deren Universitäten ihren Studiengang nur online anbieten wollen. Also die Einwanderungsbehörde ist grundsätzlich gegen Online-Studien. Also wenn man nur ein Online-Studium macht, kriegt man kein Studentenvisa für die USA. Da will man einen Missbrauch verhindern. Es gab aber in den vergangenen Monaten eine Ausnahmeregelung für Studenten, gerade wegen der Corona-Krise, weil so viele auch etablierte Universitäten vollkommen auf Online umgestellt haben. Diese Regeln, diese werden jetzt wieder zurückgeschraubt. Also dein Studiengang hat nur Online-Kurse, dann musst du das Land verlassen. Also grundsätzlich wissen wir, dass es rund 1 Million ausländische Studenten in den USA gibt. Die meisten von denen kommen aus China. Ein Drittel kommt aus China. Deutschland ist auf der Liste auf Platz 17. Es gibt gerade einmal 9000 deutsche Studenten an Universitäten hier, die davon grundsätzlich betroffen sind. Und dann wird es am Ende wirklich eine Einzelfallentscheidung. Wie sieht dein konkreter Studienplan aus? Was macht genau die Universität, an der du studierst?
Du sagst, das Argument ist, man will Missbrauch verhindern. Was denn für ein Missbrauch? Also ich bleibe jetzt in den USA und sage, ich studiere hier online weiter. Was kann da für Missbrauch entstehen?
Also grundsätzlich, bevor wir über die Corona-Krise geredet haben, war die Sorge der Einwanderungsbehörden hier, dass es Scheinuniversitäten gab, in die man sich online einschreiben konnte für Online-Kurse. Und dann hat man damit ein Studentenvisum gekriegt, ist in die USA gekommen, aber hat überhaupt nicht studiert, sondern hat dann illegal gearbeitet zum Beispiel. Um das zu verhindern, sind die Grundregeln hier so, dass man ein Studentenvisum nur für eine Präsenzuni kriegt. Das heißt also eine Uni, wo man wirklich auch zu Kursen hingehen kann, wo man wirklich auch in Vorlesungen sitzen kann.
Die Unis sind wahrscheinlich schon in der Vorbereitung der Wintersemester. Wissen die denn schon, wie viele normale Kurse sie anbieten können oder wie viel online angeboten wird?
Das ist eine große, eine wichtige Frage. Die Universitäten sind von dieser Regel völlig vor den Kopf gestoßen, weil die an sich schon genug damit zu tun haben, ihr Studentenleben wieder zu organisieren, ihr Studienleben wieder zu organisieren. Howard zum Beispiel hat gerade seinen Plan vorgestellt, welche Jahrgänge online, 100% online gehen, welche wieder auf den Campus kommen dürfen. Die Frage ist, meine viele Studenten hier leben ja in Studentenwohnheimen. Wie belegt man die? Nur 50%, vielleicht doch 60%. Viele Universitäten knobeln dann noch. Also viele haben noch nicht mal die Regeln genau klar, die jetzt fürs kommende Semester gelten sollen. Und jetzt kommt eben halt noch obendrauf das Problem, dass diese Universitäten sich um ihre doch so wichtigen internationalen Studenten kümmern müssen, was sie denen anbieten können und was sie den Einwanderungsbehörden da mitteilen.
Studieren in den USA ist ja mitunter sehr teuer. Das heißt, den Unis fehlen dann auch Einnahmen?
Das ist die große Sorge. Es hat schon in den vergangenen Jahren einen gewissen Rückgang an internationalen Studenten gegeben. Und die sind aber so wichtig, weil sie den vollen Preis bezahlen. Viele amerikanische Studenten können ihre Studiengebühren reduzieren durch Stipendien zum Beispiel oder weil sie gute Noten haben. Aber die Ausländer, die bringen das volle Geld mit. Und das ist eine ganz wichtige Einnahmequelle für die Universitäten. Deren große Sorge ist jetzt, dass ihre ausländischen Studenten nicht einfach nur entweder in ihren Heimatländern bleiben und von dort aus vielleicht Online-Kurse machen, sondern dass die dann ganz einfach gleich ganz hinschmeißen und sich abmelden. Und das wäre dann für die Universitäten ein weiterer Rückschlag. An sich schon wegen der Corona-Krise haben einige von ihnen Finanzprobleme.
Jan Bösche, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Washington, über Studierende, die gehen müssen, also aus den USA weg müssen, wenn ihr Studium nächstes Semester nur aus Online-Kursen besteht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit einer Woche gilt in Hongkong das umstrittene Sicherheitsgesetz. Es richtet sich gegen Aktivitäten, die aus Chinas Sicht separatistisch und terroristisch sind. Das Gesetz ermöglicht zum Beispiel eine Auslieferung nach China und Durchsuchungen ohne Durchsuchungsbefehl in Hongkong. Und inzwischen ist auch klar, für Internetkonzerne wie Facebook und Google hat das Ganze auch Konsequenzen. Die haben darauf jetzt reagiert. Amelie Fröhlich aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Erstmal, welche Konsequenzen denn genau?
Die Konzerne müssen nach dem neuen Gesetz Nutzerdaten an die Behörden in Hongkong weitergeben. Das bedeutet ganz konkret, Internetdienste sind verpflichtet, auf Anfrage zum Beispiel bei der Entschlüsselung von Daten zu helfen. Oder aber sie müssen gepostete Nachrichten aus dem Netz nehmen, wenn die eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen könnten. Tja, da ist jetzt natürlich einiges an Interpretationsspielraum möglich. Und wenn die Internetkonzerne da nicht mitmachen, dann könnten ihre Dienste wie aktuell auch schon in China blockiert werden.
Und das kommt vermutlich nicht so gut an.
Richtig. Also Facebook, WhatsApp, Google, Twitter und Telegram haben auch schon angekündigt, solche Behördenanfragen erstmal zu ignorieren. Also sie wollen die gar nicht beantworten und wollen sich jetzt erstmal mit Menschenrechtlern beraten. Telegram zum Beispiel haben ja viele Hongkonger zuletzt genutzt, um pro-demokratische Botschaften zu verbreiten und auch um über Protestveranstaltungen zu informieren. Diese Reaktion der Konzerne jetzt also ist durchaus als politisches Zeichen zu werten. Und TikTok, die gehen heute sogar noch einen Schritt weiter als die anderen.
Das heißt, sie hören ganz auf.
Genau, also TikTok macht Schluss in Hongkong. Das Unternehmen hat heute angekündigt, dass der Betrieb komplett eingestellt wird. Also die Video-App ist in Hongkong dann bald nicht mehr verfügbar. Es gibt allerdings noch eine zensierte Version, die gibt es auch in China und die soll es in Hongkong dann auch noch weitergeben.
Aber TikTok ist doch eine in China entwickelte App. Wie passt das da zusammen, dass die sich aus Hongkong zurückziehen?
Ja, stimmt, das klingt so ein bisschen strange. TikTok gehört tatsächlich zum chinesischen Internetkonzern ByteDance. Aber die App, die ist weltweit erfolgreich und aktiv und distanziert sich deswegen immer wieder von ihren chinesischen Wurzeln. Das Unternehmen versucht schon seit längerem, vor allem der US-Regierung, zu vermitteln, hey, wir gehören zwar zu diesem großen Konzern, aber wir geben keine Daten an China weiter, wir zensieren auch keine Inhalte und unsere Server stehen nicht in China, sondern in den USA. Also TikTok will unbedingt den Eindruck vermeiden, dass es irgendwie mit den chinesischen Behörden zusammenarbeitet.
In den USA wird TikTok aber trotzdem als Sicherheitsrisiko wahrgenommen, oder nicht?
Ja, ganz genau. Also erst gestern hat US-Außenminister Mike Pompeo gesagt, er prüfe, ob chinesische Apps wie zum Beispiel TikTok in den USA verboten werden. Das wäre natürlich so eine Art Todesstoß für TikTok in der Gegend und das möchte das Unternehmen auf jeden Fall verhindern. Mit dem Rückzug aus Hongkong jetzt will TikTok sicher auch ein deutliches Signal an die USA senden.
TikTok will seinen Betrieb in Hongkong wegen des umstrittenen Sicherheitsgesetzes einstellen. Noch Google, Twitter, Facebook und Co. haben reagiert, haben angekündigt, erstmal nicht mit den Behörden in Hongkong zusammenzuarbeiten. Hintergründe waren das von Amelie Fröhlich aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hunger erleiden. Das klingt nach weit weg für uns Europäer. Dabei gibt es das auch auf unserem Kontinent, in Großbritannien zum Beispiel, im Norden Englands, im Stadtteil Withenshaw von Manchester. Dort spielt eine Geschichte, in der es um Hunger geht und um einen Fußballer, der dafür gesorgt hat, dass die Leute wieder etwas zu essen haben. Der Fußballer heißt Marcus Rashford und spielt in der Nationalmannschaft. Vasili Golot, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in London. Warum hatten die Menschen in Withenshaw nichts zu essen?
Weil sie in Armut leben. Also mitten in England leben Familien, leben Kinder in Armut. Das liegt daran, dass die Regierung das Sozialsystem so umgebaut hat, dass es nicht mehr sozial ist. Das führt dazu, dass selbst Menschen, die viel arbeiten, zu wenig Geld verdienen. Sie können nicht richtig davon leben und das reicht gerade so für die Miete. Und mit dem Essen wird es dann schon knapp. Und dann kommt Corona natürlich noch dazu. Das hat dazu geführt, dass die britische Wirtschaftsleistung dramatisch eingebrochen ist. Heißt also, es war vorher schon verdammt schwer für viele Menschen und jetzt ist es noch schwerer.
Bei uns haben wir die Tafel in Deutschland. In England heißt das Food Bank. Wie viele Leute sind davon abhängig, bei solchen Food Banks Lebensmittel zu bekommen?
Also in Withenshaw ist es so, dass 3/4 des Stadtteils davon abhängig sind. Und ein Beispiel, David war Sicherheitsbeamter am Flughafen von Manchester. Seit April ist er arbeitslos, klar, viel weniger Flüge, fast keine Flüge, Corona-bedingt. Genau wie seine Frau. Die beiden haben einen kleinen Sohn und die Familie ist auf die Foodbank angewiesen.
It was a little bit embarrassing, but like I say, I got used to it in the end, so you have to get used to it, there's no other choice, you know. If you don't do it, you're going to starve.
David hat sich anfangs geschämt, sagt er, aber er hatte keine andere Option. Die Alternative ist hungern. Und wir haben in einem Fußballverein uns auch umgehört in Withenshaw. Die Trainer dort haben erzählt, dass 80% der Kinder, die sie trainieren, von solchen Foodbanks abhängig sind. Die kommen oft zum Training, haben den ganzen Tag nichts gegessen. Dann kriegen sie von den Trainern einen Hotdog. Es sind also nicht nur ein paar Familien, die zu wenig haben, sondern es sind sehr viele. Es ist ein Systemfehler.
Wieso hat Marcus Rashford, dieser Fußballspieler, sich da engagiert?
Ja, gute Frage. Ne? Multimillionär Manchester United, dem geht es ja eigentlich total gut. Aber der weiß selbst, wie es ist, hungrig zu sein, nichts zu essen zu haben. Er ist nämlich in Withenshaw aufgewachsen bei einer alleinerziehenden Mutter und er hat selbst von Förderprogrammen der Regierung damals profitiert. Und jetzt als Nationalspieler, als Superstürmer, sieht er, dass immer noch viele Kinder hungern müssen im Jahr 2020. Rashford engagiert sich auch selber, spendet ganz viel von seinem Gehalt. Das reicht natürlich nicht und deshalb hat er jetzt seine Prominenz genutzt.
Was genau hat er gemacht, damit die Regierung umdenkt?
Er hat den Abgeordneten, allen Abgeordneten, einen Brief geschrieben, einen offenen Brief und darin seine Geschichte erzählt. Er hat gesagt, dass diese Erfolgsgeschichte überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und er hat gefordert, dass die Regierung Kindern, die darauf angewiesen sind, auch über den Zeitraum der Sommerferien kostenlose Mahlzeiten zur Verfügung stellen soll. Boris Johnson wollte das erst nicht, aber die öffentliche Unterstützung, die Rashford bekommen hat, die war so groß, dass die Regierung eigentlich keine Wahl mehr hatte. Und jetzt gibt sie mehr als 100 Millionen Pfund im ganzen Land dafür aus, dass Kinder auch in den Sommerferien Mahlzeiten bekommen.
Das ist natürlich eine gute Nachricht, aber was bedeutet das für die Menschen in Withenshaw genau?
Die sind erstmal natürlich total dankbar für das, was Marcus Rashford geleistet hat. Wir haben mit Lisa gesprochen. Ihr Sohn spielt selbst Fußball und das sagt sie.
It was an eye-opener for the government. These vouchers do make a lot to all the families that need them.
Also sie sagt, Rashford hat die Regierung mit guten Argumenten überzeugt und konkret etwas verändert. Die Leute brauchten das, sie sind abhängig davon. Die Realität ist aber auch, Corona hat hier in Großbritannien richtig reingehauen. Trotz der Essensgutscheine bleiben viele Familien mit knapp 100 Euro im Monat am Ende, die sie haben, um die auszugeben. Und im Herbst läuft auch noch die Kurzarbeit aus. Die Regierung braucht also dringend einen Sozialhilfeplan, der aktuell aber nicht in Aussicht ist.
Vasili Golot, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in London, über den Hunger in Withenshaw, einem Stadtteil von Manchester, und über einen Fußballer, der das Problem erstmal gelöst hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr habt es vielleicht bei uns gehört schon, Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist positiv getestet worden auf das SARS-2-Coronavirus. Von Anfang an hat er das Virus heruntergespielt, es sogar als kleine Grippe bezeichnet und wenige bis gar keine Maßnahmen in seinem Land den Menschen aufgebürdet. Und jetzt hat er selbst gesagt, dass er das Virus hat. Theresa Nehm aus dem Deutschlandfunk Nova-Team, wie geht's ihm denn?
Also er selbst sagt, dass es ihm gut gehe, er würde gerne umherlaufen, darf aber nicht, denn die Ärzte empfehlen ihm Bettruhe und da hält er sich dann vielleicht sogar auch mal dran.
Warum hat er sich testen lassen, wenn es ihm doch so gut geht?
Ja, er hatte am Wochenende wohl Fieber und Gliederschmerzen. Also ganz ungewohnt war außerdem noch, dass er am Montag dann doch mal eine Maske getragen hat, weil er die sonst nämlich nie trägt. Und er habe wohl auch Menschen davon abgeraten, sich ihm zu nähern. Also es ging ihm doch schlecht am Wochenende und am Montag und deswegen hat er sich dann doch mal testen lassen.
Wo hat er sich denn angesteckt? Gibt es da Ideen?
Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten, weil Bolsonaro auf die Hygieneregeln, die ja weltweit empfohlen werden, einfach pfeift. Er hat keine Maske getragen, er hat Hände geschüttelt. Vielleicht hat er sich auch die Hände nicht gewaschen, das wissen wir nicht. Er hat auch Menschen umarmt. Also zum Beispiel am 4. Juli hat er den amerikanischen Unabhängigkeitstag gefeiert und den US-Botschafter in Brasilien, Todd Chapman, den hat er auch noch umarmt. Und von diesem Tag gibt es auch noch zahlreiche Bilder, wo er andere Menschen umarmt und die tragen alle keine Maske.
Wie geht's dem US-Botschafter oder der US-Botschaftsdelegation?
Ja, der Botschafter Todd Chapman habe wohl keine Symptome, will sich jetzt aber testen lassen, weil Bolsonaro positiv ist. Und irgendwie ist die ganze Sache so eine böse Ironie, denn im März hatte sich Bolsonaro bereits testen lassen nach einem Treffen mit Trump in der USA, weil aus seiner Delegation, also aus der brasilianischen, nach der US-Reise Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt waren. Und im März waren aber 3 Tests von Bolsonaro, da waren sie noch negativ.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.